Die Predigt heute, Sehnsucht nach Erfüllung. Und die Frage ist natürlich, wo haben wir Erfüllung schon erlebt oder welche Sehnsucht haben wir? Sehnsucht nach Erfüllung. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht, zwei Stück, die dieses Thema mal aufgreifen. Denn ich glaube, dass wir alle Sehnsucht haben und Erfüllung brauchen. Und manchmal ist der Essensteller, bei den Kindern sieht man das dann, wenn die Spaghetti bis oben gefüllt sind, dass da die Augen und die Sehnsucht größer ist, als die Erfüllung für den Magen möglich ist. Oder man hat sich vorgenommen, man will etwas kaufen und setzt sich ein Preislimit. Und dann gibt es aber noch ein besseres Produkt, das wirklich auch im Testsieger ist. Und dann denkt man, naja, das kostet aber mehr. Oder? Also es gibt so Dinge, wo wir sagen, ja, das ist meine Sehnsucht, das ist mein Wunsch. Und wie sieht das mit der Erfüllung aus? In kleinen wie in großen Dingen. Zwei Zitate habe ich versprochen. Das erste von Kurt Tucholsky. Es gibt keine tiefere Sehnsucht als diese, die Sehnsucht nach der Erfüllung. Sie kann nicht befriedigt werden. Also nach Tucholsky werden wir Erfüllung gar nicht erleben. Das zweite ist von Albert Einstein. Ist ja eigentlich ein großer Mathematiker und Physiker und hat sich aber mit vielen geistlichen Fragen beschäftigt. Ein Leben, das vor allem auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse ausgerichtet ist, führt früher oder später zu bitterer Enttäuschung. Ich will das gar nicht kommentieren, ich will das einfach mal stehen lassen. Wir haben das Thema Sehnsucht nach Erfüllung. Und ich möchte heute den Text lesen, den ich jetzt mal nicht vorne im kompletten an der Wand habe, sondern wir schauen uns dann einzelne Verse an. Also wir sind heute im Johannes-Evangelium, Kapitel 4 und da ab Vers 5 werde ich lesen, aber der Hintergrund ist, dass Jesus mit Menschen zusammenkam, mit seinen Jüngern und die Pharisäer auch in der Nähe waren und dann reiste er weiter und er verließ Judäa und ging nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen, heißt es. Und dann ab Vers 5. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag. Als Jakob einst seinen Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du mit Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir bitte von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben. und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Drei Gedanken heute. Jesus überwindet Grenzen. Jesus überwindet Grenzen und er ist ganz zielgerichtet dabei. Nochmal diese zwei Verse. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Das ist ja merkwürdig, weil die direkte Strecke Richtung Norden ist ganz anders, nicht durch Samarien. Samarien ist ein Umweg. Also entweder kannte Jesus sich mit den geografischen Umständen dort nicht aus, Blödsinn natürlich, na klar kannte er sich aus, oder aber es war pure Absicht. Es war sein Plan. Jesus verlässt Judäa und zieht nach Galiläa und zwar nicht, weil er Angst hat vor den Pharisäern, die ihm an den Kragen wollen, sondern, und das lesen wir schon im Johannesevangelium im dritten Kapitel, da heißt es im 35. Vers, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Jesus ist souverän in seinem Handeln. Und etwas später im 10. Kapitel heißt es, dass selbst das, was am Kreuz passieren wird, hat er eingewilligt. Ich gebe es freiwillig her, sein Leben. Und deswegen hat Jesus auch einen klaren Willen, ein klares Ziel und eine Vorstellung, was er tut und wohin er geht. Er hatte keinen Grund, sich zu fürchten, hatte keine Angst vor den Leuten und auch nicht vor den Pharisäern. Und er geht durch Samarien. Und Samarien war ein Land, das haben alle Juden gemieden. Das hängt an der Geschichte Samariens. Das ist durch die Tatsache, dass es sich immer vermischt hat und religiös sich eben ganz, also völkisch vermischt hat, aber in besonderer Weise, das ist viel wichtiger, dass sie auch religiös sich vermischt haben, dass sie einfach Götzenbilder hier und Götzenbilder dort hingestellt haben und angebetet haben. Und das war für die Juden einfach schwierig, mit ihnen da so vorbehaltlos zusammen zu sein. Und Jesus hatte einen vorher festgelegten göttlichen Plan und er handelt nach diesem göttlichen Plan zielgerichtet, weil er diese Frau erreichen will. Und mit dieser Frau all denen, denen sie es weiter sagt und weitergibt, dass Jesus der Messias und Retter ist. Es lohnt sich nämlich, diese Verse weiterzulesen, dass sie erkennt, wer er wirklich ist. Und Jesus konfrontiert auch uns und dich und mich mit einem ganz persönlichen Angebot, dass er kommt als der Messias, dass er kommt als der, der lebendiges Wasser weitergibt und den Lebensdurst, unsere tiefste Sehnsucht stillen will. Jesus überwindet Grenzen. Er geht nach Samarien. Er geht dahin, wo kein Jude hingehen würde. Und Jesus überwindet Grenzen ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person. Es heißt in Vers 9, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Jesus geht bewusst zu diesem Jakobsbrunnen und es ist Mittagshitze und er trifft diese Frau. Warum geht er genau zu ihr? Weil sie so toll ist? Weil sie moralisch so gut ist? Nein, aus menschlicher Perspektive der damaligen Zeit ist nichts von dem zutreffend. Im Gegenteil, es war eine Frau, die einsam war, die allein war, die sich ausgegrenzt gefühlt hat, die sich innerlich ausgetrocknet gefühlt hat. Wie kann ich das behaupten? Ich möchte aber zunächst mal darauf eingehen, dass sie eine Samaritanerin ist. Das betont sie ja in diesem Vers. Sie sagt, du ein Jude, ich eine Samaritanerin. Das geht überhaupt nicht zusammen. Ich habe es eben schon gesagt, dass ein Volk, das aus der Sicht der Juden unrein ist und vor allen Dingen unrein im Sinne von den Geboten Gottes und götzendienerisch, dass sie einfach andere Götzen anbeten. Und der direkteste Weg, das haben wir auch gehört, ist eben nicht über Samarien, sondern dorthin. Und Jesus geht den Umweg dorthin. Und es ist ihm wichtig. Denn die Samaritaner und die Juden, das geht gar nicht. Die Juden, die haben nur das Allernotwendigste mit denen geregelt, wo es absolut nur nötig war. Ansonsten haben sie den Kontakt gemieden. Und deswegen war diese Szene, dass ein Jude zu einem Samaritaner geht und das direkte Gespräch sucht, völlig ausgeschlossen. Und wir merken, ohne Ansehen der Person. Das Zweite, sie war eine Frau. Wir dürfen das jetzt nicht verstehen, warum ich das betone, dass ich was gegen Frauen hätte. Bitte, wäre völlig missverstanden. Damals, wir müssen uns in die Zeit von damals hineindenken. Es war als religiöser Israelit nicht unmöglich, mit Frauen Kontakt zu haben. Aber es war im Alltag einfach nicht einfach und Gespräche in der Öffentlichkeit, wenn es geht, vermeiden. Und das hing mit der Rolle der Frau zusammen in der damaligen Zeit. Und was macht Jesus? Ohne Ansehen der Person durchbricht er Grenzen und sagt, diese Frau ist wertvoll in den Augen Gottes. Wie gut, dass Jesus damals schon so deutlich Grenzen überschritten hat. Und ein drittes, was für diese Frau zutrifft, das betrifft einen Dialog, den die danach haben, nach der Textlesung, die ich hatte. Die Frau sagt, also Jesus spricht sie an auf ihren Mann und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt prophetisch, ohne dass sie davon etwas gesagt hat, das ist richtig. Du hattest schon 5 Männer und der, bei dem du jetzt bist, ist nicht dein Mann. Und wir wissen nicht den Hintergrund, ob vielleicht die Männer verstorben sind alle. Theoretisch ist das denkbar. Naheliegender ist wahrscheinlich, dass die Ehen alle auseinandergegangen sind und das würde zur damaligen Zeit heißen, dass sie eine Ehebrecherin ist. Und auch das völlig undenkbar mit einer Frau, die in diesem Stand lebt, Kontakt zu haben, sich mit ihr zu unterhalten. Und das war auch der Grund, warum sie am Mittag bei der prallen Hitze in der Sonne am Brunnen Wasser schöpfen geht. Da geht kein Mensch sonst hin. Weil das unauffällig ist und sie die Schande, die auf ihr liegt, unbemerkt daran vorbeigehen kann. Keiner sieht es, es fällt nicht auf. Also damals in religiösen Menschen hätten sie niemals getroffen, weil sie Samaritanerin ist, weil sie als Frau spricht man sie nicht öffentlich an und womöglich als Ehebrecherin schon gar nicht. Das heißt, sie hatte damals das falsche Geschlecht, sie hatte die falsche Herkunft und sie hatte die falsche Lebensgeschichte. Eigentlich müsste man sagen, Pech gehabt. Und Jesus geht gezielt, willentlich hin und begegnet ihr. Was lernen wir daraus? Dass wir Grenzen setzen und sagen, das Evangelium von Jesus Christus, na, das ist nur so für die und für die Gruppe oder womöglich nur für uns als Gemeinde. Nein, das Evangelium von Jesus Christus hat keine Grenze. Gott liebt den Menschen so sehr, auch den, der scheinbar Schande auf sich geladen hat und der auch viel Schuld und Sünde in sich trägt, aber der gebrochen ist oder die Sehnsucht im Herzen trägt, mit Gott zusammenzukommen. Er will jeden erreichen, auch durch uns. Das ist das, was hier hintersteht. Niemand ist zu schlecht für sein Angebot. Gut, niemand ist auch zu gut für sein Angebot. Wenn jemand meint, ach, ich brauche Gott nicht, ich lebe schon ganz okay, es ist alles gut bei mir. Diese Seite ist dann die andere Seite vom Pferd, wo man runterfallen kann. Unabhängig also von der Person gilt das Angebot, das Jesus macht. Jesus geht aber noch weiter. Bei der Sehnsucht nach Erfüllung sagt er etwas, das ganz wichtig für uns ist und was deutlich macht, Jesus allein kann retten. Im Vers 10. Jesus antwortete der Frau, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Und an der Sache ist es ein bisschen paradox. Die Frau, die denkt an dieses Wasser, was da ist. Und sie redet ja auch davon. Das ist ein besonderer Brunnen. Weißt du, dass das der Brunnen von dem Urvater, der in der Bibel erwähnt ist, von Jakob gegründet ist, dieser Brunnen? Und dass das ein Brunnen ist, der, wo schon Generationen sich wo Wasser geschöpft haben. Und sie versteht gar nicht, dass Jesus ihr deutlich machen will, dass er was viel Besseres hat als dieses Wasser, was in dem Brunnen ist. Dann sagt sie, ja, willst du dich jetzt über Jakob erheben? Bist du wichtiger? Bist du größer? Und dieses Bild, was Jesus hier gebraucht, ist das Bild vom lebendigen Wasser. Er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser, sagt er. Und da ist natürlich die Frage, lebendiges Wasser? Ist nicht Wasser Wasser? Wenn wir den Wasserhahn aufmachen, kommt Wasser raus, oder? Was soll dann lebendiges Wasser sein? Jesus sieht sich als das Wasser, das aus einer Quelle kommt, die immer und immer wieder neu und frisch sprudelt. Das ist ein anderes Wasser als Wasser, das abgestanden ist und schon irgendwie was, also ist was völlig anderes als Quellwasser. Und hier ist bei lebendigem Wasser, habe ich mir überlegt, ist der wesentliche Gedanke, dass es um die lebendige Beziehung zu Jesus geht. Das ist immer wieder frisch. Die Beziehung zu Jesus ist immer wieder frisch. Das ist nicht was Abgestandenes, dass ich 5 Jahre lang im Keller habe und dann hole ich den Kanister Wasser wieder hoch und denke, naja, der ist bestimmt noch gut. So geht das mit Jesus nicht. Das Wasser ist immer frisch, immer lebendig. Die Beziehung zu Jesus ist lebendig, ist frisch, ist jeden Tag neu. Und wir suchen und haben Sehnsucht nach so vielem. Wo suchen wir Erfüllung? Wo suchen wir die Befriedigung unserer Bedürfnisse? Ich denke, die Grundbedürfnisse, die sind bei uns weitgehend in dieser Gesellschaft, in unserem Land gedeckt. Das ist schön, dass wir Ernährung haben, Kleidung haben, hoffentlich Wohnung haben. Aber wie sieht es aus nach dem Bedürfnis von Liebe? Dem Bedürfnis nach Annahme? Dem Bedürfnis nach Heilung und Frieden? Nehmen wir nur mal das Beispiel von Liebe, vielleicht in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Wenn man das ganz und gar von dem anderen erwartet, der andere muss mir das alles geben, dann führt es schnell auch zu dem Satz, ja, du kannst mir nicht das geben, was ich brauche. Und damit überfordern wir den anderen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns so viel Liebe wie irgend möglich geben. Aber wir werden den anderen nicht erfüllen können, so wie Einstein es zitiert hatte. Wir werden ihn nicht wirklich erfüllen können. Die Sehnsucht in Erfüllung ist normal. Aber es ist auch normal, dass wir manche Sehnsüchte nicht erfüllt bekommen und dass wir auch damit uns abfinden müssen. Und ja, vielleicht auch trauern. Für den einen ist das irgendein materieller Wunsch. Der Tesla Roadster wäre eine coole Sache, kostet 200.000. Geht halt nicht. Bei jemand anders ist es was ganz Persönliches, Inneres, Tiefes, was nicht befriedigt wird. Dass wir damit auch umgehen können. Auf der Suche nach Glück, da habe ich etwas gefunden, das der heilige Thomas von Aquin erzählte. Eine Geschichte einem Mann. Er erzählte von einem Mann mit einem besonderen Pferd und er hatte gehört, dieses Pferd ist das Beste, was es gibt. Wenn du das hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und er war entschlossen, dieses Pferd zu finden und es haben zu wollen. Und er bereiste ein Land nach dem anderen und fragte überall rum und suchte dieses Pferd. Er gab sein gesamtes Vermögen aus. Er hat sein ganzes Leben mit der Suche verbracht, dieses Pferd zu finden. Und wenige Augenblicke vor seinem Tod, so erzählte Thomas von Aquin, wurde ihm klar, dass er die ganze Zeit auf diesem besonderen Pferd geritten ist, um dieses Pferd zu suchen. Versteht ihr das Bild? Ich wünsche mir was und habe solche Sehnsucht und die ganze Zeit ist eigentlich die Erfüllung schon ganz in meiner Nähe. Wenn wir Glück suchen, dann sollten wir nicht weiter schauen, sondern unser Herz öffnen. Denn Jesus Christus ist da und wir brauchen unseren Durst nur von ihm stillen zu lassen. Denn wir haben diese Sehnsucht nach Erfüllung. Und Jesus selbst, das ist der dritte Gedanke heute, gibt Erfüllung. Er gibt lebendiges Wasser. Und dazu der Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesu Angebot ist natürlich nicht dieses natürliche Wasser. Er hat dieses Bild gebraucht. Und es ist gut, dass wir dieses Bild auch sehen von diesem Brunnen, weil es macht deutlich, wenn ein Wasser lebendig ist, wie Jesus das sagt, dann ist es etwas, das unser Innerstes befriedigen will. Und damit ist auch das Geistliche gemeint, die Gottesbeziehung, die er stillen will. Und er stellt jetzt im Grunde, ja, steht die Frage im Raum, ja, dieser Brunnen von Jakob oder lebendiges Quellwasser. Und dann merken wir, das gibt es in der Bibel schon. Da hat Gott selber was gesagt beim Propheten Jeremia. Das Volk damals war sehr am Suchen und am Abdriften auch von Gott, wegzugehen von der lebendigen Quelle und von diesem lebendigen Gott. Und dazu möchte ich eine Bibelstelle aus dem Prophetenbuch Jeremia im Kapitel 2, Vers 13. Gott selber spricht und da heißt es, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind, und das Wasser nicht halten. In der Luther-Übersetzung sind das Zisternen. Das ist sozusagen ein geschlossenes eine geschlossene Grube und da kommt dann Wasser rein, Regenwasser rein und das schöpft man. So, und das steht da tagelang drin, da kommt Schmutz und Dreck rein und vielleicht auch wochenlang. Und Gott sagt, dieses, ihr seid und trinkt aus diesem Wasser. Ihr nehmt euch andere Götter, ihr haltet euch an anderen Dingen fest. Ihr sucht nicht die lebendige, quellfrische Verbindung mit mir. Ja, können wir sagen, das war ja schlimm damals mit den Israeliten. Gut, dass das bei uns anders ist. Und dann schauen wir mal in unseren Alltag. Wie oft bedienen wir uns an einer Regentonne mit abgestandenem Wasser? Und im Grunde zielt dieses Bild auf etwas hin, das noch viel weiter zurückliegt. Das Volk ist weggerannt von Gott. Oder ganz am Anfang sogar nur Adam und Eva. Sie haben sich abgewandt von Gott. Sie haben sich von der Quelle Gottes in dieser lebendigen Beziehung getrennt durch die Sünde, die sie getan haben. Und die ging dann immer weiter. Und diese Abtrennung, die hat dann auch zu diesem Mangel geführt. Vorher war Adam und Eva im Paradies voll versorgt mit allem. Dann kam der Sündenfall, die Abtrennung von Gott. Und danach war der Mangel nach Nähe zu Gott, der Mangel nach Liebe, der Mangel vielleicht auch in vielen materiellen Dingen. Es war einfach immer die Sehnsucht danach, es fehlt mir was, ich brauche Erfüllung, ich brauche Erfüllung. Das ist unsere Schöpfung, in der wir leben. Wir suchen eigentlich immer nach der ganzen Erfüllung und die werden wir in all den abgestandenen Regentonnen unserer Umgebung nicht finden. Menschen suchen verzweifelt nach Erfüllung, nach Wert, nach Sinn. Und das endet dann manchmal in Machtstreben, im Streben nach Ehre, nach übertriebenem Reichtum oder nach übertriebener Anerkennung oder anderes. Und wie gesagt, andere glauben auch, dass mir diese ganze Erfüllung jemand anders geben kann. Auch damit überfordern wir jemanden. Wir werden immer wieder durstig. Immer wieder neue Sehnsüchte entstehen. Immer wieder neue unbefriedigte Wünsche. Und deswegen ist es so gut, wenn wir wissen, dass Jesus die ganze Erfüllung gibt. Wir sind erfüllt durch Jesus. Die wahre und tiefe dauerhafte Erfüllung finden wir bei ihm. Wir brauchen sein lebendiges Wasser, die lebendige Beziehung zu ihm, seine Worte, dass wir sie aufnehmen. Nichts kann uns wirklich befriedigen. Wahre Erfüllung bekommen wir bei ihm. Ich möchte mit diesen drei Gedanken abschließen. Jesus überwindet Grenzen, auch unsere Grenzen. Er kommt zielgerichtet auf dich zu und sagt, ich will dir lebendiges Wasser geben, ganz neu. Und er sagt es allen, ohne Ansehen der Person, auch Menschen, wo wir sagen, na ja, also da auf den geht Jesus auch zu. Er möchte, dass sein Reich wächst und dass wir viele dazu gewinnen, dass andere dazukommen, für die wir schon beten können, dass auch er dort Grenzen überwindet und einlädt zu dieser lebendigen Quelle. Wir haben die Sehnsucht nach Erfüllung. Jesus ist der, der retten will, der retten kann. Im Vers 10 redet er von diesem lebendigen Wasser. Und Jesus selbst gibt diese Erfüllung. Und ich habe drei Fragen. Und es wäre gut, wenn wir jetzt in dem Sinne auch abschließen, dass jeder nochmal in der Stille das auf sich wirken lassen kann und darüber nachdenken kann. Wovon erhoffst du dir Sinn und Wert im Leben? Wovon erhoffst du dir Sinn und Wert im Leben? Ein zweites, hat dir irgendetwas jemals langfristig diesen Durst gestillt, deine Sehnsucht gestillt? Oder ist der Durst und die Sehnsucht immer wieder neu hochgekommen? Und deswegen die dritte Frage: Stillt Christus schon deinen Durst, deinen tiefen inneren Durst, deine Sehnsucht? Warum oder warum nicht? Ich würde jetzt gerne einladen zu einer Zeit der persönlichen Stille und spreche jetzt nur noch ein Amen.